für alle das Beste. Flotter Marketing-Slogan, fromme Utopie oder realisierbares Anliegen? Ein herzliches Grüß Gott bei der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose. Was ist für Sie beim Kauf Ihrer Produkte wichtig? Der Preis? Hauptsache es passt. Der Stil? Ob die Ware qualitativ hochwertig ist oder gesund? Haben Sie dabei auch schon mal an die gedacht, die die Ware hergestellt haben? Die meisten Produkte, die wir kaufen, holen wir ja nicht direkt vom Bauern oder vom Fischer, sondern beim Händler. Wie wichtig ist es für Sie, was der ursprüngliche Hersteller des Produktes von Ihrem Einkauf hat? Meistens ist es ja eine ganze Kette von Leuten, die an dem Prozess Erzeugung bis hin zum Verkauf eines Produktes beteiligt sind. Für alle das Beste. Ist das möglich? Wie ist es, wenn die Hersteller weit weg sind, auf einem anderen Kontinent und dann noch der ganze Versand hinzukommt? Aktuell läuft die sogenannte Fähre-Woche. Über Deutschland verteilt finden um die 3000 Veranstaltungen statt, die mit dem fairen Handel zu tun haben, in Weltläden, in Supermärkten, in kirchlichen Einrichtungen. Die Idee des fairen Handels ist, dass alle daran Beteiligten einen fairen Anteil des Kuchens abbekommen und davon leben können. Für alle das Beste. So lautet auch der aktuelle Slogan der DWP-EG Handelsgenossenschaft mit Sitz in Ravensburg in Süddeutschland. Deren geschäftsführender Vorstand ist heute mein Gesprächsgast. Thomas Heuer ist in Buxheim bei Memmingen geboren, war in Kindheit und Jugend kirchlich engagiert und hat dann eine Lehre als Bankkaufmann gemacht und dann noch eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten mit Schwerpunkt Wirtschaft. Ein Jahr hat er als Missionar auf Zeit bei den Kumboni-Missionaren in Südafrika gearbeitet und ist dann bei DWP, früher hieß die Firma Dritte Weltpartner, eingestiegen, zunächst als Einkäufer und seit 1995 als Geschäftsführer. Thomas Heuer ist seit 20 Jahren verheiratet und hat zwei Töchter. Grüß Gott, Herr Heuer.
Guten Morgen, Herr Klose, und guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich möchte Sie gerne fragen, Heuer, wie sind Sie denn eigentlich damals drauf gekommen, den fairen Handel, also als Bankkaufmann und Fremdsprachenkorrespondent zu den Kumboni-Missionaren und dann zu DWP zu gehen?
Naja, ich war in meiner Heimatgemeinde in der Pfarrei in Buxheim bei Memmingen, war ich ziemlich aktiv in der Jugendarbeit der Pfarrei. Und da hatte ich mich natürlich interessiert, nachdem ich zwei Ausbildungen abgeschlossen hatte, mich ein bisschen neu zu orientieren. Und deswegen habe ich einen Südtiroler Priester kennengelernt, der seit vielen Jahren in Südafrika tätig war. Und vor allem hat mir dort gefallen, dass er auch seine Arbeit sehr politisch angeht und sehr sich für die ärmsten und unterdrücksten Personengruppen vor Ort einsetzt. Ich bin nach Südafrika gegangen und irgendwie nach 9 Monaten habe ich mir überlegt, ich muss irgendwie meine kaufmännischen Kenntnisse kombinieren mit sozialen Aktivitäten. Ich habe mich beworben nach Ravensburg zu Dritte Weltpartner, blind, ich kannte die Firma gar nicht. Und plötzlich hat das Telefon geklingelt. Das war zweimal im Jahr nur möglich, weil das Telefon sonst immer kaputt war. Und mein damaliger Chef war dann dran und hat gesagt, Thomas Heuer, du kannst in 3 Monaten bei uns anfangen. Das war natürlich eine Riesensensation, weil irgendwo am hintersten Eck in Südafrika plötzlich eine Nachricht zu bekommen, ich kann jetzt im fairen Handel anfangen, das war schon ein großes Ding.
Also weit weg in der Welt und dann nach Ravensburg in Süddeutschland gekommen, eigentlich über ein ganz, Zufälle gibt es ja eigentlich nicht, sondern so eine Möglichkeit in dem Moment mal auch, war die Leitung frei. Mhm. Bevor wir auf den fairen Handel näher eingehen, Herr Heuer, für alle das Beste, so als Slogan, ist das nicht irgendwie vermessen oder zu hochgegriffen?
Naja, ich meine, wir haben eine Zielsetzung als Genossenschaft und wir sind da eigentlich ziemlich einzigartig, wahrscheinlich sogar weltweit, weil wir sowohl unsere Handelspartner als unsere Fairhandelspartner in Übersee in der Genossenschaft haben. Wir haben unsere Teammitarbeiter in Ravensburg, wir haben unsere Einzelhändler, die bei uns einkaufen und auch die Konsumenten in der Genossenschaft. Und wie es so üblich ist, alle in der Genossenschaft sollen profitieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen das Beste und versuchen das als Slogan zu nehmen für unsere Arbeit. Das heißt, hohe Preise an unsere Kleinbauern in Übersee, dann natürlich schöne und gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ravensburg. eine interessante Tätigkeit für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Weltläden und in anderen Fachgeschäften des Fernhandels und der Konsument, der am Schluss davon profitiert, eine hohe Produkt- und soziale Qualität zu haben. Das ist unser Anspruch und klar, ein hoher Anspruch.
Sie haben 2012 einen Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg gewonnen als DWP. Das zeigt ein bisschen so dieser soziale Aspekt, der dann auch gewürdigt wird. Wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, es gibt jetzt DWP, letztes Jahr waren es 25 Jahre, da haben Sie Jubiläum gefeiert. Und wenn man es jetzt so zurückschaut, damals 25 Jahre, kann man sich das so vorstellen, alle so Wollpulli, lange Haare, oder wie war damals diese Anfangszeit?
Also ich bin jetzt ja 21 Jahre dabei, aber da war es auch so, also es hat schon einen anderen Charakter gehabt. Also damals war auch, sagen wir mal, die Motivation, fair gehandelte Produkte zu kaufen, ganz anders als heute. Es ging sehr stark darum, Solidarität zu zeigen. Es waren politische Beweggründe, auch natürlich christlich motivierte Beweggründe zu kaufen. Und viele, die im fairen Handel aktiv waren, die waren einfach sehr ideologisch geprägt. Das war spannend und es ist natürlich auch immer heute noch so wichtig, aber es hat sich was verändert. Das heißt, es kam viel mehr Professionalität in den Handel rein. Die Leute haben sich verändert, die Kundschaft hat sich verändert, es kaufen viel breitere Kundengruppen heutzutage ein. Und es ist auch so, dass natürlich auch die Produktqualität sich verändert hat. Mit den Produktqualitäten von damals, wo manche Leute sagen, man hat sich mit dem fairen Kaffee damals aus Solidarität den Magen verdorben, da sind wir längst zum Glück draußen aus diesen Zeiten. Wir haben hohe Produktqualitäten und auch ein viel breiteres Sortiment.
Also der Kaffee schmeckt gut, das kann ich selber bezeugen. Ich trinke den gerne. Also ich trinke gerne so Espresso aus Nicaragua. Und ja, von daher hat sich die Produktqualität geändert. Das wird auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen.
Ja, es wird so wahrgenommen und deswegen kommen auch viele neue Kundengruppen dazu, die einfach sagen, ich tue mir erstmal was Gutes, indem ich ein fair gehandeltes Produkt mir gönne, das mir sehr gut schmeckt und umso besser dann, wenn dieses Produkt auch noch jemand in Übersee unterstützt, eine Kleinbauernfamilie. Also das ist eine neue Zielgruppe von Kunden, die einfach so denken und nicht nur sagen, ich möchte jemand unterstützen, ich möchte was Gutes tun. Natürlich, die Breite der Motivationen für fair gehandelte Produkte, für den Einkauf von fair gehandelten Produkten ist breiter geworden und das ist schön.
Damals wurde auch ganz schlicht einfach mal ein Laden aufgemacht in Ravensburg, ein Weltladen. Oder damals hieß der, glaube ich, Dritte Weltladen. Der Name ändert sich mit der Zeit. Man sagt halt nicht mehr so Dritte Welt, sondern man spricht von der einen Welt oder von der Welt. Das ist auch eine interessante Entwicklung, die natürlich auch das Bewusstsein fördert, dass es was Gemeinsames ist. Und ja, wie haben sich denn die Läden entwickelt? Da ist ja auch eine interessante Tendenz zu sehen.
Also für uns war es ganz wichtig, dass wir auch fair mit unseren Partnern umgehen und nicht sie degradieren in die dritte Welt stecken, sondern wir sagen auch oftmals, natürlich im Rahmen unserer Eine-Welt-Gedanken sagen wir, das sind Länder des Südens. Also das heißt Länder im Süden dieser Welt, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, das ist für uns ganz wichtig. Deswegen haben wir auch unseren Namen Dritte Weltpartner nur noch abgekürzt, DWP zum Beispiel. Die Läden haben sich enorm verändert, was früher, sagen wir mal, in den Läden vor allem Engagement war, ehrenamtliches Engagement ist heute auch noch ehrenamtlich, aber es sind auch teilweise bezahlte Kräfte hinzugekommen, die in den Läden oftmals viel Arbeit leisten, die ganz wichtig ist, Organisation des Weltladens, Organisation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann aber auch Pressearbeit, Schaufensterdekorationen, aber auch Buchhaltung und andere Dinge. Das heißt, es ist einfach viel mehr Professionalität in den Läden. Viele der Läden sind auch in bessere Einkaufslagen gezogen, weil sie gesagt haben, dort können wir mehr Kunden erreichen, dort können wir unsere Produkte schöner anbieten, attraktiver vorstellen und dementsprechend ist auch der Umsatz gestiegen.
Ich kenne den Laden hier in Ravensburg, der war schon schön in der Stadt Mitte drin, das sind die meisten ja schon. Aber sie haben, glaube ich, letztes Jahr war der Umzug in einen anderen Ort von 70 Quadratmetern auf 170 Quadratmeter. Was bedeutet das?
Ja, also der Laden, vor 2 Jahren sind wir umgezogen und es ist so, dass mit dieser Erweiterung auf 170 Quadratmeter haben wir, glaube ich, sogar den größten Weltladen Deutschlands. Und das heißt aber auch, wir konnten damit nicht nur die Fläche vergrößern, sondern wir könnten um 80% wachsen. Und das zeigt, dass der faire Handel einfach angekommen ist, dass viele Personen einfach ein Interesse haben, fair gehandelte Produkte einzukaufen. Und wenn der Laden attraktiv ist, in guter Stadtlage, dann erreichen den auch wesentlich mehr Personen.
Moderne Ausstattung, man hat Platz zum Laufen, man kann sich die Produkte anschauen. Es ist eine interessante Stimmung, eine gute Stimmung drin. Also es hat sich schon verändert. verändert einfach das Einkaufserlebnis.
Das ist ganz wichtig, weil wir sagen, wir möchten natürlich die Produkte von unserem Partner im bestmöglichen Licht zeigen. Das heißt, es bringt nichts, schöne Produkte hinten in einem dunklen Eck zu präsentieren, sondern wir sagen, das gehört auch dazu, unsere Partner wertzuschätzen, ihre Arbeit wertzuschätzen. Deswegen schöne Beleuchtung, schöne attraktive Schaufenstergestaltung, große Flächen, die auch gut begehbar sind, auch jetzt an der Stelle auch mit Rollstühlen befahrbar sind und so weiter. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, ein offenes, freundliches Konzept zu haben.
Aber schon noch so, oder könnte es sein, dass man dann den sozialen Aspekt, dass da auch Ehrenamtliche arbeiten und so, dass man das dann gar nicht mehr so mitbekommt? Oder bekommt man das schon noch mit?
Also es ist so, dass in den Weltläden insgesamt ganz wichtig ist, also die Weltläden sind eigentlich bundesweit die größte ehrenamtliche und bürgerschaftliche Bewegung Deutschlands. Circa 80.000 Personen engagieren sich in den Weltläden und das ist eine enorme Zahl. Und deswegen ist es ganz wichtig, Ehrenamtlichkeit in den Weltläden, gar keine Frage. Aber es ist auch wichtig, unserer Meinung nach, dass immer mehr auch die Chance gegeben wird, dass der faire Handel auch fair vor Ort ist in den Weltläden, dass da auch Arbeitsplätze entstehen.
Sie haben vorhin auch das Thema Preise angesprochen. Sie geben höhere Preise an Ihre Partner in den Erzeugerländern. Wie ist das inzwischen angenommen, auch in der Öffentlichkeit? Akzeptiert die Öffentlichkeit, dass man auch einen höherwertigen Preis zahlt? Oder sagt man, ja, je mehr Produkte gekauft werden, dann wird es auch mit der Zeit günstiger?
Also es ist natürlich so, wir versuchen speziell Produkte herzustellen mit unseren Partnern oder anzubieten, die eine besonders hohe Produktqualität haben, die jetzt nicht im Niedrigpreissegment sich konkurrieren mit anderen Produkten, sondern die einfach hochwertiger sind von der Zusammensetzung, von den Zutaten, meistens eben auch biologisch angebaut worden sind. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sind sie nicht eins zu eins vergleichbar mit den billigsten Produkten im Discounter. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass manche Personen sagen, okay, ich bin vielleicht Student, ich kann mir noch nicht alles aus fairem Handel leisten, aber zumindest einen guten Kaffee. Und den genieße ich und den schätze ich. Und andere Produkte kann ich vielleicht später leisten. Wobei die Bandbreite des fairen Handels, was die Weltläden zum Beispiel anbieten, geht von ganz geringen Preisen und ganz geringen Produkten, die wenig Wert haben und ganz leicht zu kaufen sind mit geringem Einkommen bis hin natürlich zu sehr exklusiven Sachen. Also wir wollen da keine nur die oberen 10.000 erreichen mit dem fairen Handel.
So, wir wissen inzwischen ja auch, dass fairer Handel auch in der Gesellschaft vernetzt ist, auch durchdrungen ist, auch mit verschiedenen Ebenen, auch Labeln, Siegeln. Es gibt fairen Handel auch im Supermarkt und dort sind dann aber auch andere Preise möglich. Können Sie da was dazu sagen?
Naja, ich meine, das ist ja eigentlich klar. Also wenn Sie sehen zum Beispiel im Supermarkt und dagegen den Weltladen stellen. Im Weltladen finden Sie Produkte von Herstellern und Importeuren, die 100% nur fairen Handel machen. Das heißt, die kaufen nur 100% ihrer Zutaten fair ein. Das heißt, die müssen natürlich anders kalkulieren an der Stelle als ein Supermarkt oder ein Discounter, der vielleicht 2% seiner Produkte oder 1% seiner Produkte fair einkauft und vielleicht sogar. Nehmen wir einen Kaffee, der sagt, ich habe einen Kaffee, der ist fair eingekauft und ich habe vielleicht 10 oder 20 weitere, die sind unfair oder zu niedrigeren Preisen beim Erzeuger eingekauft. Die können natürlich eine Mischkalkulation betreiben und können natürlich auch so einen Kaffee auch als Lockmittel einsetzen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache hier einen niedrigeren Preis. Das ist das eine. Das zweite ist sicherlich auch, was die Produktqualität angeht. In den Supermärkten oftmals, also nicht in allen, da gibt es natürlich auch Unterschiede, auch entsprechende Anbieter, die dort anbieten, ist es so, dass auch zum Beispiel Röstereien schnell sehr große Mengen röstern für die Supermärkte, aber jetzt zum Beispiel wir so Röstereien einsetzen, die 20 Minuten einen Kaffee rösten, statt nur 4, was üblich ist. Und das heißt, das ist ein anderes Aroma, dauert natürlich länger und kostet dadurch auch mehr. Das heißt, wir versuchen, höhere Qualitäten da zu schaffen.
Also man kann fair einkaufen, auch im Supermarkt, aber es ist dann schon nochmal, also von der, es gibt da schon Unterschiede, aber prinzipiell ist es ja mal begrüßenswert, dass es diese Produkte gibt.
Grundsätzlich ist es begrüßenswert, weil man sagen kann, natürlich im Supermarkt erreicht man viel mehr Leute, die täglich ihren Einkauf da machen und die da, sagen wir mal, besser verfügbar vielleicht auch sind, die man besser erreichen kann. Aber es macht doch einen Unterschied, nicht nur die Preise, sondern es macht natürlich auch einen Unterschied, wenn Sie zum Beispiel im Weltladen einkaufen, dann unterstützen Sie eigentlich die Firmen, die weltweit ungerechte Handelsstrukturen verändern wollen. Das macht einen großen Unterschied. Wenn Sie im Supermarkt einkaufen, dann unterstützen Sie zwar schon die Kleinbauern, die kriegen einen fairen Preis, aber es ändert sich nichts an den Strukturen, weil ehrlich gesagt, und das ist ein kritischer Punkt, den wir da sehen, das eine ist, die Bauern kriegen einen guten Preis, Aber ein Supermarkt hat kein Interesse, weltweit die Handelsstrukturen zu verändern, weil er lebt von günstigen Einkaufspreisen eigentlich. Und das macht natürlich inhaltlich schon einen großen Unterschied, den wir eigentlich schon gewichtig finden als Argument, eine Präferenz für den Weltladen. Trotzdem gibt es in den Supermärkten auch sehr wichtige, tolle Produkte. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, dann können Sie auch mit uns, unserem Kooperationspartner zum Beispiel einkaufen. Und ich glaube, das darf ich schon nennen, das ist die GEPA, ein kirchlicher organisierte Organisation im fairen Handel, die eben auch in den Supermärkten vertreten ist.
Wenn wir gerade über die Politik so ein bisschen sprechen, über die Strukturen weltweit, das ist, denke ich, schon ein wichtiger Punkt. Denn wir, eigentlich ist es auch heute so, die Menschen wissen, dass es ungerechte Strukturen gibt. Eigentlich weiß das jeder. Wir wissen, dass wir so Großkonzerne haben in der Welt, die ein Stück weit die Wirtschaft regieren, aber auch eigentlich die Regierungen mit beeinflussen. Wie hat da der faire Handel, hat er da einen Blick drauf, beziehungsweise wird er gesehen von der Politik, das als Alternative, oder ist es noch ein sehr weiter Weg? Weil die Strukturen sind doch eigentlich ziemlich festgefahren und eigentlich wird doch die Schere zwischen Arm und Reich immer größer, anstatt
Also die Politik nimmt uns natürlich wahr als fairer Handel, natürlich in erster Linie als wirksames Mittel zur Armutsbekämpfung. Also die deutsche Bundesregierung, die letzten zwei sozusagen, haben das deutlich nach außen geäußert. Sie sagen, wir sehen den fairen Handel als eines der wirksamsten Mittel zur Armutsbekämpfung, weil wir direkt vor Ort quasi durch unsere Einkäufe Armut verändern oder verbessern an der Stelle. Das ist das eine natürlich, was das Einkommensschaffung und Armutsbekämpfung angeht. Das andere ist natürlich schon, wir machen Lobbyarbeit. Wir sind in Berlin, wir sind in Brüssel, da gibt es auch ein eigenes Büro des fairen Handels, wo wir natürlich Lobbyarbeit machen und sagen, wir möchten eintreten für die Belange der Kleinbauern und ja, wir möchten, ja, sagen wir mal, den Finger in die Wunde legen und sagen, immer wieder darauf zu drängen, dass einfach die Verbesserung, die Möglichkeiten für Kleinbauern verbessert werden, zu höheren Preisen, zu faireren Handelsstrukturen zu kommen.
Sagt Thomas Heuer, er ist der geschäftsführende Vorstand der DWP EG Handelsgenossenschaft mit Sitz in Ravensburg. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, konkret über die Produkte, was eigentlich im fairen Handel angeboten wird, wie man sich das vorstellen kann, auch was bei den Kleinbauern ankommt. Darüber sprechen wir gleich nach einer Musik. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Fairer Handel für alle das Beste. Das ist unser heutiges Thema. Ich bin Bodo Klose. Und ich bin im Gespräch mit Thomas Heuer, er ist geschäftsführender Vorstand bei der DWP Handelsgenossenschaft. Herr Heuer, jetzt wollen wir gerne mal über die Produkte selber sprechen. Ich darf mal kurz ein bisschen rascheln hier. Was mit Ihrer Firma eng verbunden ist, ist das Produkt Mango. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie mit Mangos so eng verbunden sind?
Ja, Mango-Produkte kommen bei uns aus den Philippinen und das ist eine ganz bewegende Geschichte, weil 1993, ich war gerade jetzt mal einen Monat in der Firma bei DWP, durfte ich auf die Philippinen mitreisen und als ich dort ausgestiegen bin in Manila, das war abends, musste ich ein Hotel suchen, bin da um mehrere Ecken gezogen sozusagen, bis ich ein Hotel fand und da wurden mir an 4, 5 Stellen Kinder unter 10 Jahren zum Sex angeboten und ich war damals auch noch ganz jung, war noch nicht Familienvater, aber mich hat das extrem schockiert. Und als ich dann ein paar Tage später weitergereist bin in eine Stadt auf den Philippinen, ungefähr 2 Stunden von Manila entfernt, und dort besucht habe einen Pater, einen irischen Priester, Pater Sheikh Hallen, da wusste ich, dass es Sinn macht, diesen Pater zu unterstützen. Denn dieser Pater hat nicht nur ein Kinderschutzzentrum für sexuell missbrauchte Mädchen, dass er dort unterhält, wo er ein neues Zuhause den Kindern gibt, wo er diese Kinder therapiert, wo sie unterstützt, auch bei der Schullaufbahn und im Berufsalltag später, sondern er sagt auch, er möchte den fairen Handel dazu nutzen, den Armutskreislauf zu durchbrechen. Und dieser beginnt oftmals auf dem Land, weil die Bauern dort kein Einkommen haben, sie haben Mangos, also deswegen auch das Produkt. Aber es gab keinen Markt damals für diese Mangos, es gab keine guten Preise. Und er hat es geschafft mit unserer Hilfe, dass wir von dort die Mangos aufgekauft haben, dass wir sie in einer professionellen Verarbeitungsanlage verarbeiten ließen, zu verschiedenen Produkten, zu Mangopüree, getrockneten Mangos und vielem mehr. Und damit konnten wir auf dem Land die Bauern unterstützen. Sie sind dort geblieben, denn oftmals ist der andere Weg, dass sie in die Städte ziehen, in Manila, wo über 20 Millionen Leute leben, dann untergehen, quasi die Kinder auf die Straße geschickt werden und dort oftmals Opfer von Zuhältern werden. Und wir haben es anders geschafft. Wir haben diesen Arbeitskreis durchbrochen. Wir haben mehrere tausend Bauern es geschafft, hohe Preise anzubieten für diese Mangos. Die Leute sind auf dem Land geblieben. Die Kinder können in die Schule gehen. Und das ist doch ein Riesenerfolg. Deswegen ist es eine Story, dass der faire Handel oftmals mehr ist als nur das Einkaufen zu fairen Preisen, sondern es ist ein soziales Projekt dahinter.
Also man sorgt auch richtig vor Ort für Hilfe im sozialen Bereich, dass die Kinder zur Schule gehen können, dass dort auch Verständnis für Bildung überhaupt erstmal entsteht, für so einen Strukturwandel. Und das Produkt, mit dem ich gerade geraschelt habe, waren eben die getrockneten Mangos. Und es gibt es auch als Saft oder als Likör oder wie auch immer, also auch in einer schönen Verpackung oder in schönen Flaschen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wenn Sie sagen, hohe Preise, also kann man sich da vorstellen, was bekommt man normalerweise als Bauer, wenn man eine Mango verkauft, und was bekommt man über den fairen Handel? Das sind jetzt natürlich sehr pauschale Aussagen, da muss man immer im Detail nochmal gucken, aber wie kann man sich das vorstellen, wie viel mehr bekommt ein Kleinbauer, wenn er über den fairen Handel das Produkt verkaufen kann?
Ich meine, das ist von Produkt zu verschieden. Jetzt, wenn man die Mangos nimmt, dann ist es so, dass wir bei den Mangos fast 40% mehr zahlen, als früher das der Fall war. Das andere ist natürlich, dass die Bauern gar keinen Markt hatten. Das heißt, sie konnten es gar nicht verkaufen. Die wenigen, die was verkaufen konnten, wie gesagt, zu 40% weniger, aber die anderen hatten gar keine Chance, da sind die Mangos am Baum verfault. Und das dritte ist der Vorteil natürlich neben dem Marktzugang, wir kaufen alle Mangos. Wir kaufen die 1A-Mangos sozusagen für die getrockneten, wir kaufen aber auch die kleineren, ein bisschen runzligen, wo wir dann eben dieses Mango-Püree draus machen. Das heißt, der Bauer kann quasi die gesamte Ernte von seinem Baum verkaufen. Und es gibt eine schöne Zahl, ein Bauer kann von der Ernte von einem Mangobaum kann er zwei Kinder ein Jahr lang in die Schule schicken. Also das heißt, es bezahlt den Transport dorthin, es bezahlt die Schulkleidung, es bezahlt das Essen. Schule ist ansonsten frei, aber das ist eine tolle Geschichte zu sagen, ein Baum, die Ernte davon, zwei Kinder können in die Schule geschickt werden.
Also der Kleinbauer bekommt davon was und Sie geben auch von den Mangoprodukten konkret was ab an das Projekt Preda. Das ist dieses Projekt von Father Shay Cullen für die Mädchen, die er dort aufnehmen kann. Und von daher unterstützen Sie diese Arbeit auch. Die sind auch manchmal in Deutschland und dann erzählen oder spielen Theater und erzählen ihre Geschichte. Das ist sehr bewegend. Jetzt würde ich gerne den Bogen mit den Mangos noch ein bisschen weiterspannen. Sie haben auch ein Produkt, das heißt Apfel-Mangosaft. Da bauen Sie ja nochmal eine andere Brücke.
Der Apfel-Mangosaft war so eine Idee, eben was wir aus dem Mango-Püree machen können, damit wir möglichst viel von den Bauern von allen Qualitäten einkaufen können. Und dann haben wir überlegt, haben gesagt, es gibt doch hier ein tolles Projekt hier in Oberschwaben vom BUND Ravensburg, der Streuobstwiesen, den Anbau von Äpfeln auf Streuobstwiesen fördert und hohe Preise zahlt an die Streuobstbauern für die Äpfel. Das gibt es seit vielen Jahren und das ist für uns natürlich sehr vergleichbar zu sagen, es macht Sinn, Streuobstwiesen zu fördern und zu erhalten. Es macht Sinn, für die Natur, für die ökologische Vielfalt diese Streuobstwiesen zu erhalten. Deswegen sollen die Bauern auch hier einen hohen Preis für diese Streuobstwiesen und die Bewirtschaftung erhalten. Das ist also sehr vergleichbar. Und dann haben wir gesagt, dann wäre das ideal, dieses Produkt, das ist schon gut verkauft worden ist in den Supermärkten hier, beziehungsweise Getränkemärkten in der Region, wenn wir ein weiteres daneben stellen, eine Mischung Apfel und Mango. Und so haben wir eine globale, sinnvolle Saftmischung geschaffen, die hier nicht nur in Ravensburg neue Bauern in dieses Projekt gebracht hat zu hohen Preisen. Also es konnte mehr Apfelsaft dann auch abgenommen werden. Nein, man hat auch jetzt einfach natürlich auch zusätzliches Mangopüree reinbringen können. Und die Idee war so toll für viele, dass es inzwischen 40 Nachahmer gibt. Also wir haben eine Schule, die zum Beispiel in ihrem Schulgelände Apfel-Mangosaft macht. Wir haben aber auch jetzt im Alten Land, wir haben in der Nähe von Stuttgart, wir haben in der Nähe von Berlin Streuobstwiesen und Streuobstkältereien, die eben jetzt einen eigenen Apfel-Mangosaft machen. Und deswegen ist es auch ganz schön immer zur Erhaltung der regionalen Vielfalt vor Ort.
Fair Trade-Siegel, da gibt es eben dieses eine Siegel, aber auch noch auch andere.
Ich glaube, ich habe gesagt, dass Fairtrade-Siegel in erster Linie eingeführt worden ist, um in den Supermärkten eine schnelle Entscheidungsgrundlage und Hilfe den Konsumenten zu bieten, was auch wichtig ist. Ich gehe dahin, kaufe schnell mein Produkt und sehe, dass das Fairtrade-Siegel drauf ist und weiß, das kommt aus fairem Handel. In den Weltländern ist es anders, weil da gibt es viel, viel mehr Produkte, eben auch die das Siegel nicht tragen. Aber man weiß, okay, vor Ort können die Personen, die Ehrenamtlichen und die Angestellten, einen beraten und können was zu diesen Produkten erzählen. Deswegen gibt es da oft Produkte, die kein Siegel tragen, was nicht notwendig ist. Und neben diesem Fairtrade-Siegel, was nur eine bestimmte Zahl von Produkten eben auch trägt, Kaffee, Tee, Schokolade, Zucker, Bananen, Blumen zum Beispiel, gibt es natürlich viel, viel mehr. Es gibt tausende von fair gehandelten Produkten. Und ein kleiner Teil davon zum Beispiel trägt auch das sogenannte Naturland Fair-Siegel, eine neue Kombination, Ökologie und fairer Handel zusammenzubringen.
Also gibt es ja auch, also Öko-unfair, Bio-unfair gibt es Möglichkeiten. Irgendwie scheint es ja inzwischen fast alles als faires Produkt zu geben. Ich habe letztens einen jungen Mann getroffen, der hat sich ein Handy, ein fair gehandeltes Handy.
Das gibt es und das ist auch spannend, weil natürlich, wir müssen nach immer neuen Produkten suchen. Wir müssen nicht nur nach interessanten Lebensmitteln und Genussmitteln suchen, sondern wir müssen natürlich auch schauen, was ist im Alltag wichtig und interessant, egal ob es Kleidung ist zum Beispiel oder eben jetzt ein Handy, was natürlich viel schwieriger ist zu verfolgen, weil in einem Handy sind natürlich so viele Bestandteile drin und da die Beschaffung fair zu gestalten, das ist richtig schwierig und deswegen ist es toll, da einen Schritt voranzugehen. Man steht da am Anfang, aber es würden weitere Produkte kommen und der Erfolg war ja auch riesig bei diesem Handy. Da wurden richtig große Mengen vorbestellt sozusagen.
Und Sie sagen, das ist ja oft ein bisschen undurchsichtig, die Transparenz herzukriegen. Also wenn ich den Kleinbauern sehe, der eine Mango macht oder eine Banane oder der Kaffee anbaut, dann kann ich den Weg dann doch klarer verfolgen. Aber wenn ich jetzt eine Jeans kaufe, die wird irgendwo produziert, dann wird sie verarbeitet, dann wird sie, erstmal gibt es einen Stoff, der wird irgendwo anders dann weiter hergestellt. Oder ich nehme Leder, Leder kommt irgendwo her. Und da die ganze Schöpfungskette, die Verarbeitungskette zu durchdringen, dass es alles fair bleibt, ist gar nicht so leicht.
Da kämpfen wir natürlich dagegen an, gegen diese quasi die Schwierigkeiten der globalisierten Welt, weil es wurde natürlich in viele Länder ausgelagert. Also es sind ja zigtausend Kilometer teilweise, die Jeans zurücklegt, quer durch die Welt geschickt wird, da wird der Knopf angenäht, da wird gefärbt, da wird dies und jenes gemacht. Das macht es natürlich schwierig an der Stelle, so wie Sie sagen. Und das ist eine große Aufgabe im Textilbereich, nicht nur den Bereich, wo die Baumwolle angebaut wird, zu zertifizieren und dort faire Preise zu zahlen, sondern eben dann in der Verarbeitung eben bei den verschiedenen Schritten. Das ist noch ein Weg, ist der faire Handel aber dran.
Diese Woche heißt Faire Woche. Das ist der faire Handel, der sich dort vorstellt in verschiedensten Bereichen. Eigentlich sind sogar, ich glaube, 2 Wochen.
Ja.
Ja. Und können Sie ein paar Beispiele erzählen, was wird es geben oder was gibt es in dieser Zeit?
Also in dieser fairen Woche, da gibt es los, es gibt zum Beispiel Weltladengründung, es gibt einen ganz neuen Weltladen in Stuttgart, einen richtig schönen in der Innenstadt in Stuttgart. Das nimmt man den Anlass zur fairen Woche, richtig groß diesen zu eröffnen. Aber es ist eben auch so, dass es gibt faire Frühstücke, wo man vor Ort veranstaltet, teilweise mit den Politikerinnen und Politikern, also zum Beispiel Oberbürgermeister und so weiter. Es gibt aber auch reine Werbeaktionen in den Supermärkten, es gibt in Weltläden Aktionen mit Produzenten. Wir sind zum Beispiel gerade mit Produzentenvertretern aus Burundi unterwegs. Vater Schekallen ist zum Beispiel unterwegs, also den wir vorhin gesprochen haben, von diesem Preda-Mango-Projekt. Also es sind verschiedene Produzenten live anzufassen, in Anführungszeichen, und die eben an der Stelle von dem Erfolg des fairen Handels auch live berichten können.
Wie finde ich heraus, wo stattfindet?
Also es gibt eine Homepage, die nennt sich fairewoche-zusammengeschrieben.de und auf dieser Homepage sind um die 2000 Aktionen eingetragen. Sie haben es vorhin schon richtig gesagt, wir rechnen damit, dass bis zu 3000 werden könnten, weil nicht alle ihre Aktionen da eintragen. Aber da finden Sie vieles und da können Sie eben auch sehen, was bei Ihnen vor Ort oder in der Region passiert dazu.
Am Ende der Sendung gebe ich noch die Nummer vom Hörerservice durch. Dort haben wir auch für Sie, liebe Hörer und Hörer, nochmal diese Information hinterlegt, wie diese Homepage heißt oder auch wie Sie Kontakt herstellen können, wenn Sie da näher interessiert sind. Das ist am Ende der Sendung. Und solange wir schauen, ob höhere Anrufe reinkommen heuer, würde mich noch ein weiteres Thema interessieren. Sie gehen ja in Länder, irgendwo in der Welt, verschiedenste Länder. Wir haben über Philippinen gesprochen. Sie gehen aber auch in Länder und kaufen dort ein, arbeiten mit Leuten vor Ort, in denen zum Beispiel kriegerische Unruhen sind oder vielleicht sogar Kriege. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also aktuell ist es so, natürlich, und das ist ein Unruheherd seit langer, langer Zeit, ist Palästina. Wir haben Partner nicht im Gazastreifen, aber im Westjordanland in Palästina. Und da wollen wir gar nicht die Situation bewerten und was jetzt alles. Also es ist so vertrackt und verworren natürlich an der Stelle. Wir können nur sagen, dass unsere Arbeit in Palästina ca. 1700 Familien erreicht. die eben Olivenbäume haben, die diese Olivenbäume bewirtschaften. Daraus wird Öl gemacht und andere Produkte. Und was kann es Besseres geben als eine Einkommensverbesserung vor Ort durch den fairen Handel mit Olivenprodukten, mit unseren Partnern, der nennt sich Canaan Fairtrade, also vor Ort in Kanaan sozusagen. Und das ist so, dass wir sagen, das ist wirklich eine wirksame Hilfe zur Friedensschaffung und zur Sicherung. Weil Leute, die zufrieden sind, ein höheres Einkommen haben, die werden sich weniger beklagen. Und wir haben hier sicherlich keine Leute, die zur Waffe greifen, aber es ist einfach eine Verbesserung der Situation vor Ort. Sie können nicht nur höhere Preise erwirtschaften, sie können ihre Lebenssituation verbessern. Das ist für uns ganz wichtig. Auf kleinerer Ebene ist es natürlich so, wo vielleicht keine Konflikte oder nur Konflikte stattfinden, aber keine Kriege, ist es so, dass auch Partner von uns attackiert werden. Diejenigen, die sich für Demokratieprozesse einsetzen, sei es in Nicaragua vor einiger Zeit, sei es in Mexiko, werden mundtot gemacht, werden teilweise verschleppt. Weil viele der Genossenschaften sind schon von ihrer Struktur her klar, sie sind genossenschaftlich organisiert, demokratisch strukturiert und möchten auch, dass ihr Staat demokratisch ist und deswegen sind sie einem Dorn im Auge. Das heißt, da ist der faire Handel auch natürlich vor Ort immer wieder unter Druck. Und ganz aktuell haben wir auch ein Beispiel aus den Philippinen von einem anderen Handelspartner. Dort bekommen wir Vollrohrzucker sozusagen. Und dieser Vollrohrzucker, diese Produzenten sind unter Druck gekommen. Der Präsident ist ermordet worden auf offener Straße, weil die sich als Kooperative, als Genossenschaft einsetzen für Kleinbauern. Und das ist vielen Leuten auf den Philippinen Dorn im Auge, weil auf den Philippinen halten nur ein paar wenige Familien den Reichtum fest, bauen diesen aus, haben das große Sagen in vielen, auf den vielen Inseln. Und da ist es natürlich einem Dorn im Auge, wenn diese Familien nicht tun können, was sie wollen und vor allem das Land, das es gibt, verkaufen. Es gibt dort enorme Bodenschätze und viele eben dieser Familien verjagen Kleinbauern von ihrem Land. Oftmals haben sie gar nicht dieses Land im Besitz, sondern bauen da nur was an. Und dann ist es einfach so, dass unsere Partner hingegen, unsere Genossenschaft, die baut diese Bauern auf, die macht sie sesshaft, die gibt ihnen Arbeit, die gibt ihnen auch ein Stück Land, sie gibt ihnen Bildungsprogramme, damit sie ihre Rechte wahrnehmen. Und das ist natürlich ganz gegenläufig den Interessen von diesen Großgrundbesitzern. Und es ist ganz klar, diese Morde sind da auf das zurückzuführen. Und wir wollen da auch Flagge zeigen und sagen, wir unterstützen diese Bauern weiterhin. Wir bauen sogar eine neue Mühle hin, dort direkt, wo diese Morde passiert sind.
Fairer Handel heißt also auch soziale Gerechtigkeit oder ein Engagement für soziale Gerechtigkeit. Und über den fairen Handel sprechen wir heute. Und ich freue mich auch, dass Sie sich an dieser Sendung beteiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, grüß Gott, Frau Fechler aus Ankommen.
Ja, grüß Gott, Herr Klose. Und
Grüß
grüß
Gott,
Gott, Herr Heuer.
grüße Sie.
Ja, ich glaube sicher, dass Sie das alles sehr gut machen. Das ist schon beeindruckend. Aber ich habe vor einiger Zeit, ist noch nicht lange her, einen Film gesehen. Und das hat mich doch dann sehr skeptisch gemacht, sehr nachdenklich gemacht. Es waren Plantanen, ach Quatsch, Bananen, die angebaut wurden, Bananenplantagen. Und es waren sehr viele Haiti-Arbeiter dort. Da wurde dann aber gesagt, dass die wirklich, sie äußerten sich auch selbst, also einige wollten auch nicht, weil sie dann Nachteile hatten, unterbezahlt wurden. Also ging um den Fairhandel und die Arbeitsverträge nicht richtig beachtet wurden und dass da auch das nicht in Händen, dass das schon in Händen war, auch von Leuten, die wirklich sich selber auch bereicherten. Also dass man doch, da habe ich gedacht, man muss es dauernd überprüfen. Und dann kam das war eine Großgrundbesitzerin zu Worte, wurde alles gefilmt. Und die hat wirklich ihre Arbeiter, die äußerten sich auch selber, die sind gut bezahlt. Das war wirklich, wirklich super, muss man sagen. Und sie sagte dann auch, dass der Fairhandel wirklich auch das alles überdenken muss, dass ja, dass es sich gewandelt hat oft, dass es gar nicht mehr für die Kleinbauern, um die Kleinbauern da so geht, dass es oft nicht in die Hände der Kleinbauern kommt, dieser Gewinn oder das Verdienst, sondern dass es wirklich da auch schon diese vielen Leute gibt, die eben dann sich selber bereichern. Und das sind dann nicht mehr die Kleinbauern. Und da dachte ich, meine Güte, ich habe immer, wenn ich schon Kaffee trinke, habe ich gedacht, dann trinkst du auch Kaffee aus dem Fairhandel. Habe selber früher immer auch Basare gemacht für die dritte Welt, sagt man ja nicht mehr. Das fand ich dann schon ziemlich, also ich muss sagen, ich bin skeptisch geworden, was ich nicht so schnell werde bei solchen Dingen. Also es muss überprüft werden, sagt sie, es muss wieder neuer Wind da reinkommen und es kann auch da Ausbeutung geschehen. Ich wollte es nur mal sagen. Also das, was Sie gesagt haben, war jetzt alles super und auch mit den Kindern da, das finde ich auch ganz schrecklich und dass Sie sich da einsetzen, ja.
Frau Fechtler, vielen Dank. Liebe Grüße nach Amkum und ich
Dankeschön.
Leite gerade den Herrn Herrn Heuer weiter.
Kommt gerade von Lourdes, dann sollen Sie auch den Segen davon noch haben.
Vielen Dank. Ja, Heuer, wie sieht's aus? Also gerade da entsteht ein Markt, da entsteht, Sie haben ja auch verschiedene faire Handelssituationen angesprochen, wie jetzt eben auch Leute auf diesen Zug, sage ich mal, aufspringen. Was gibt's da für Verwirrung?
Also erstmal ist es natürlich richtig, was Sie auch sagen, es gibt der Anfänge des fairen Handels waren so, dass nur Kleinbauernfamilien gefördert worden sind am Anfang. Das machen wir bei DWP immer noch. Wir kaufen von keinen sogenannten fair zertifizierten Plantagen ein. Das gibt es aber, ist gang und gäbe inzwischen bei manchen Produkten, zum Beispiel bei Bananen oder bei Tee, wo eben diese Produkte eben auch teilweise von Plantagen stammen. Beim Kaffee brauchen Sie überhaupt gar keine Sorgen haben, dass da irgendwas von einer Plantage stammt, wo irgendwas nicht funktioniert, weil weltweit stammt der Kaffee, der getrunken wird, von 80% von Kleinbauern. Das heißt, der faire Handel setzt aktuell nur auf den Import von Mengen von Kleinbauernfamilien. Und vor Ort ist es eben so, natürlich gibt es auch im fairen Handel auch schwarze Schafe. Es sind nicht alle Engel dieser Welt im fairen Handel vereint. Das kann man aber daran rausfinden, dass es eine jährliche Kontrolle gibt. Und diese Kontrolle, das ist eine internationale Kontrolle, die ist unabhängig. Und bei dieser Kontrolle werden solche Dinge auch aufgedeckt. Aber es ist natürlich auch richtig, die große Nachfrage des fairen Handels. Und gerade in den Supermärkten wächst der faire Handel mit 20-30% jährlich. Die führt auch dazu, dass man manchmal relativ schnell auch neue Gruppen gründet, neue Plantagen findet und so weiter, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, dass man wirklich sagen kann, es ist alles schon perfekter organisiert. Manche sind auch auf dem Weg. Man sagt, okay, ihr müsst das und das noch erfüllen, damit ihr den Fairhandelsstatus, damit ihr eine Fair-Zertifizierung erreicht. Aber andere, wie gesagt, die sind noch vielleicht noch relativ am Anfang. Das ist keine Entschuldigung, aber es heißt nur, es gibt immer hin und wieder schwarze Schafe. Dort, wo eine Genossenschaft ist, da regulieren die das selber, die schmeißen dann ihren Vorstand raus, der vielleicht sich selber bereichert hat. An anderer Stelle ist es so, dass, klar, auf einer Plantage ist es so, da ist die Zielsetzung eine andere. Ist ein Plantagenbesitzer, der will seine Arbeiter fair entlohnen, dass sie motiviert sind zu arbeiten, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Das ist nochmal ein Unterschied, als wenn man Kleinbauern fördert, denen ein Stück Land gibt zur Eigenversorgung, die völlig unabhängig sind. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil wir sagen, ein eigenes Stück Land sollte eigentlich jeder auf der Welt haben, weil das schafft ihm eine große Unabhängigkeit.
Also ich stimme der Frau Fechtler zu sagen, man muss es prüfen, man muss es kontrollieren, das machen Sie auch. Aber schade wäre es natürlich, wenn man sagt, ja, da gibt es auch schwarze Schafe, deshalb kaufe ich die Produkte nicht mehr.
Also ich meine, zum Beispiel eine Zahl zu nennen, wir haben die letzten 26 Jahre haben wir ca. 40 Millionen Euro an Vorfinanzierung bezahlt. Das heißt, wir zahlen 50% schon des Auftragswertes voraus an unsere Partner, in der Regel zinsfrei. Und von diesen 40 Millionen Euro, die wir über die Jahre als Vorfinanzierung zinsfrei bezahlt haben, haben wir genau 60.000 Euro verloren. Das heißt, das nur mal zu zeigen, es gibt hin und wieder immer mal was, da wurden 60.000 Euro unterschlagen, das haben die Leute eingesteckt, haben sich aufgelöst, waren weg dann. Aber es ist verschwindend gering im Vergleich zu dem, was man mit 39 Millionen und etwas mehr dann Gutes getan hat an der Stelle.
Also auch über mehrere Jahre hinweg dieser Betrag.
Also wie gesagt, insgesamt aufgelaufen seit den letzten 26 Jahren. In der Regel ist es bei DWP jetzt, wo wir auch einen größeren Umsatz machen, ca. 4 Millionen Euro im Jahr, die wir da als Vorfinanzierung rausgeben.
Unser Thema ist der faire Handel. Für alle das Beste, so haben wir die Sendung getauft oder genannt. Wir haben Frau Borell aus Böblingen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin nur vorübergehend in Böblingen. Bin im Krankenhaus gerade. Normal bin ich aus Weilerstadt. Ich habe eine Frage, und zwar zu dem Handy aus dem fairen Handel. Ist es ein Handy mit Sprache? Ja.
Heuer Frage, also oder rückgefragt, Frau Borell, können Sie es ein bisschen näher erklären, was Sie meinen mit Handy mit Sprache?
Ja, ich bin blind, ich brauche halt so ein Handy mit Sprache. Ich hatte früher ein anderes, aber da konnte ich gerade mal nur telefonieren. So kann ich auch mal Nachrichten schreiben. Ich habe jetzt eins, das in der Schweiz hergestellt wird, das eigentlich verhältnismäßig günstig ist. Und ob das aus dem fairen Handel ist, das kann ich leider nicht sagen.
Okay, ich gebe die Frage gerne an den Herrn Heuer weiter. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert. Ich weiß, es gab eine erste Version, die war ohne Sprache, sollte also ohne Sprachansage sozusagen und Sprachwählmodus. Es gibt aber eine erweiterte Version, die soll, glaube ich, jetzt im Laufe des Jahres noch rauskommen. Da könnte es durchaus sein. Also ich kann da gerne noch Informationen oder eine Information beschaffen und zukommen lassen, wenn Sie das möchten. Aber nachdem wir da selber nicht involviert sind bei der Herstellung dieses Handys, bin ich leider etwas überfragt, ob diese neue Version dieses fairen Handys dann auch einen Sprachmodus hat.
Das ist eben schon eine sehr spezielle Form von einem Produkt. Also wir sagen, es gibt ja schon fast alle Produkte auch aus fairem Handel. Aber jetzt merken wir gerade, ich bin dankbar für den Anruf, dann es gibt einen wahnsinnigen Bedarf an auch an Spezialprodukten. Und wie kann man das abdecken? Ist es möglich, irgendwann alle Produkte fair anzubieten?
Naja, das ist unsere Vision. Also im Prinzip, dann würden wir uns auch unnötig machen. Das ist auch die Vision der Weltläden, zu sagen, wir schaffen es, dass diese Welt faire und soziale Gerechtigkeit einfach vorne ranstellt und dementsprechend auch die Handelsstrukturen sind. Das ist eine Vision, die ist natürlich weit weg, aber wir arbeiten täglich daran. Natürlich, neue Produkte sind sehr komplex und man muss natürlich auch sagen, der faire Handel lebt aktuell zum allergrößten Teil, also über 90% kann man sagen, der Umsätze, die gemacht werden, sind aus dem Lebensmittelbereich. Dort ist einfach ein täglicher größerer Bedarf da, aber natürlich im Bereich Elektronik, im Bereich Textilien, auch tägliche Produkte des täglichen Bedarfs, gibt es einen großen Nachholbedarf. Und das ist eine große Aufgabe. Da müssen wir natürlich auch ausloten, was wollen die Kunden? Zu was sind sie bereit? Was wird ein möglicher Preis sein? Also das spielt auch jetzt bei diesem Handy eine Rolle, dass man natürlich da ein gewisses Marktsegment hat und das Handy nicht alles machen kann, wie vielleicht der Marktführer.
Wenn wir schon ein bisschen in die Zukunft schauen, heuer, was könnten denn so zukünftige Produkte sein? Also Sie haben ja ein bisschen erzählt, in der Geschichte gab es immer wieder auch ja, Momente, wo aus dem fairen Handel, aus Ihrer Arbeit mit Partnern vor Ort Produkte entstanden sind, die auch dann einen neuen Charakter hatten für unsere Welt hier oder dann auch dadurch neue Kooperationen entstanden sind. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft spinnen, was könnte das denn so zukünftig für Produkte geben?
Also wir machen ja auch über 80% unseres Umsatzes mit Lebensmitteln aus fairem Handel. 90% sind biologisch angebaut. Und da sehen wir natürlich für uns einen ganz wichtigen Bereich. Wir sagen, ja, die Weltwirtschaft und sagen wir, der weltweite Anbau unserer Meinung nach soll fair und biologisch erfolgen in Zukunft. Das sehen wir als visionär. Und vor allem sollen wir weltweit Kleinbauern zusammenbringen. Ein Kleinbauer in Europa oder in Deutschland ist natürlich deutlich größer als ein Kleinbauer in Mexiko, der vielleicht einen halben Hektar oder einen Hektar hat. Aber wir sehen natürlich auch, wir sollten hier in Deutschland und in Europa auch die kleinbäuerliche Landwirtschaft, die nicht industrielle Landwirtschaft fördern und eben auch Produkte kreieren. Da gibt es ja viele, die sowieso schon zusammengesetzt sind von Südpartnern und Nordpartnern. Wir sollten neue Produkte bringen, so ähnlich wie den Apfel-Mangosaft, wo eben hier Bauern aus der Region aus Deutschland zusammengebracht werden mit Partnern des Südens und das als faire Produkte zu hohen Preisen, zu hohen Erzeugerpreisen, Zutaten gekauft werden. Und da gibt es schon Beispiele. Also wir machen jetzt einen Apfel-Mango-Mousse, wir machen ein Kürbiskernpesto, wir machen im Prinzip verschiedene Soßen, wir machen ein Müsli. Da macht es keinen Sinn, im Prinzip jetzt irgendwie Weizen aus Peru zu holen, sondern dann natürlich kommt dann der Haferflocken oder der Dinkel kommt dann eben aus von einem Kleinbauern in Oberbayern und die Trockenfrüchte kommen dann aus Uganda oder aus Peru.
Weil die Kleinbauern in Deutschland, in unseren oder Mitteleuropa, haben ja eben auch ein Problem, wenn sie gerade in der Milchwirtschaft sind zum Beispiel. Die kämpfen auch täglich um ihre Preise, einen fairen Preis auch rein für ihre Milch zu bekommen. Und ein Großteil der Milch wird in Indien hergestellt und nach Europa importiert. Vielleicht kann es auch da, gerade wenn man sagt, man arbeitet in der ganzen Welt mit den Ländern zusammen, dass es auch ein Bewusstsein schafft, aber auch hier vielleicht eine Änderung schafft in Richtung, dass auch die deutschen Bauern auch Kleinbauern bleiben können.
Der Milchwirtschaft gibt es zum Beispiel, es gibt schon fair zertifizierte Partner. Eines ist die Milchwerke Berchtesgadener Land, eben in Berchtesgaden, die ihren Bauern für die Bewirtschaftung der Flächen vor Ort höchste Preise zahlen. Also und nicht nur hohe Preise zahlen, sondern eben auch andere Sozialleistungen in hohem Stil an die Bauern gewähren. Und deswegen ist das auch spannend. Es gibt jetzt ein Joghurt quasi, der mit unserem Zucker gemacht worden ist aus Übersee, aus Paraguay. Es gibt an der Stelle, es gibt Kakao, Trinkkakao, der mit Kakao von der GEPA und unserem Zucker gemacht worden ist und der Milch aus dem Berchtesgadener Land und andere Folgen. Ich war jetzt letzte Woche im Rahmen der Eröffnung der Ferienwoche in Lobetal bei Berlin. Dort gibt es eine Stiftung sozusagen an der Stelle, die mit Behinderten biologische Landwirtschaft betreiben und die dort an der Stelle mit diesen behinderten Menschen oder Menschen mit Einschränkungen an der Stelle viele tolle Joghurtsorten entworfen haben, eben aus fairer Milch und fairen Zutaten aus Übersee.
Wir haben noch ein bisschen Zeit. Unser Thema ist fairer Handel, für alle das Beste. Und wir möchten gerne noch mit Ihnen weiter ins Gespräch kommen, liebe Hörer und Hörer. Wenn Sie uns anrufen möchten, Ihre Erfahrungen mit dem fairen Handel, wie ist es denn wirklich möglich in heutiger Zeit? Sehen Sie das, die Entwicklung, ja, dass es voranschreitet? Oder ja, wie sehen Sie das? Unsere Telefonnummer ist 089 517 008 008. Das ist die Nummer, auf der Sie weiterhin anrufen können, um mit mir und mit Herrn Heuer ins Gespräch zu kommen. Herr Heuer, was mich noch interessieren würde, jetzt haben wir nochmal über die Produkte gesprochen, aber ich finde es ja toll, dass dann eben auch sozial wirklich was geschieht, was geschehen kann. Wenn ich da mal so schaue auf das, was so bei Ihnen so an Aktionen auch ist, eine Aktion heißt Schokolade macht satt.
Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen dekadent vielleicht sogar, aber es geht darum, dass wir immer wieder Produkte entwerfen mit unseren Partnern. Das ist ein Schokoladier in Österreich, wo der eben mit dieser Schokolade auf bestimmte Themen aufmerksam machen will. Jetzt in dem Fall eben bekommt er Kakao aus Nicaragua und es ist eben so, dass er darauf hinweisen möchte, dass er bestimmte Projekte in Nicaragua unterstützt zum Beispiel. Und deswegen ist es auch so, andere kleinere Gruppen, die machen andere Produkte, diese mit Spendenaufschlägen versehen, um eben gezielt zu sagen, ein Teil dieses Erlöses geht in dieses und jenes Projekt. Wir haben vorhin gesprochen, bei den Mangos gehen 25% unserer Einkaufspreise direkt an Breda für deren Sozialprogramme, für das Kinderschutzzentrum. Wir haben jetzt eine Initiative aus dem Bereich des Berchtesgadener Landes, da haben sich mehrere Weltladen zusammengetan und die haben einfach eine eigene Mangoschokolade gemacht vor Ort, haben die Zutaten beschafft über uns und andere und haben die Mangostücke beschafft und haben dann einfach einen Schokoladier gefunden, auch vor Ort, der eben gesagt hat, ich mache da eine faire Schokolade für euch und da führen die jetzt pro Schokolade 20 Cent ab. Also es gibt viele kleine Initiativen an der Stelle, die den sozialen Bereich fördern, aber wir sagen, es geht natürlich nicht nur um Spenden, weil wir wollen den fairen Handel als Handel betrachten. Das Spenden kann hin und wieder mal eine zusätzliche Aktion sein. Wir sehen aber auch, dass der soziale Aspekt eben auch in Deutschland stattfinden soll. Das heißt, dass der faire Handel in Deutschland auch soziale Verantwortung zeigen soll.
Heute unser Thema, für alle das Beste, der faire Handel. Und wir haben eine weitere Hörerin. Grüß Gott.
Ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe immer gern, dass die diese Aktion auch unterstützt. Und da ging es um braunen Zucker. Und der hat dann das Kilo 4 Euro gekostet. Ja, das sehe ich ja ein, dass das sein muss. Aber mittlerweile kostet es 5,50 Euro und das kann ich mir einfach nicht mehr leisten. Da wollte ich mal fragen, wer die Preise festsetzt überhaupt.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Frage.
Das ist eine ganz wichtige Frage. Also im fairen Handel, in der Regel, zumindest wie wir ihn verstehen, ist es so, dass die Produzenten die Preise festsetzen. Das heißt, die Produzenten sagen, welche Fixkosten sie haben. Und das ist, in dem Fall wird es eben gerade ein Partner sein aus den Philippinen, weil dieser braune Zucker kommt aus den Philippinen, also von diesem Projekt, wo ich vorhin gesagt habe, wo auch jemand ermordet worden ist auf offener Straße. Das hat nichts mit der Preiserhöhung zu tun. Aber es ist so, die Philippinen hatten die letzten Jahre eine enorme Preiserhöhung im Bereich Lebensmittel. Das ist ein sehr komplexes Thema. Dort sind zum Beispiel die Preise für Reis um 50% gestiegen. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel auf den Philippinen. Und schon so eine Geschichte mit der Steigerung des Reispreises, da können die philippinische Bevölkerung überhaupt nichts dafür. Das waren Spekulanten, die weltweit mit Rohstoffen spekuliert haben, die Preise in die Höhe künstlich getrieben haben. Das wirkt sich tatsächlich auch auf den Zucker. Denn es ist so, dass die Leute, die diesen Zucker anbauen, die den verarbeiten, verpacken, die haben natürlich inzwischen höhere Einkommen notwendig, um zu überleben, um ihren Reis zu kaufen. Das sind solche Geschichten. Dann sind Transportkosten gestiegen, Ölpreise sind gestiegen vor Ort. Und wir lassen uns das von unseren Partnern dann alles aufschlüsseln, damit wir verstehen, warum sind die Preise so hoch. Wir wollen dann natürlich nicht, dass die Mondpreise verlangen. Und wir sprechen dann auch und sagen, was bedeutet das? Können wir dann das Produkt überhaupt noch verkaufen oder schießen wir uns sprichwörtlich aus dem Markt? Und in dem Fall haben die uns klar das dargestellt, zu sagen, das brauchen sie mit der Problematik, dass vielleicht zukünftig weniger davon verkauft werden können. Aber glücklicherweise ist der Markt bisher nicht eingebrochen. Aber es ist so, der Produzent macht den Preis und wir handeln den nicht herunter an der Stelle. Wir sagen nur hin und wieder, geben Hinweise, wie man vielleicht Kosten sparen könnte.
Das bedeutet aber auch, dass, ja, man, wie Sie auch formuliert hat, irgendwann sind die Preise dann so hoch, dass man sie sich nicht mehr leisten kann. Das ist ja auch eine Situation, auf die Sie treffen. In Deutschland ist ja auch so die soziale Struktur auch so, dass es gibt einen Mittelstand, ja, aber es gibt eben viele Leute, die auch kämpfen um jeden Cent, viele Mittelständler auch, aber wo man dann schon genau überlegen muss, wie setze ich mein Geld ein? Und das, wenn dann jemand sagt, ich kann mir das einfach nicht mehr leisten, ist auch verständlich.
Natürlich sind wir gerade in Situationen, auch wirtschaftlich in Deutschland, wo wir uns mehr leisten können, auch als die Nachbarstaaten. Also deswegen boomt der faire Handel gerade in Deutschland stärker als zum Beispiel in Spanien und Portugal und so Italien, wo Wirtschaftskraft gerade schwindet, wo die Situation schwieriger ist. Wir sagen aber, Kunden können eigentlich gar nichts falsch machen. Jeder, der nur einen kleinen Teil an fair gehandelten Produkten kauft, schafft eine Verbesserung, eine direkte Verbesserung der Lebenssituation bei den Bauern. Das heißt, man kann nicht sagen, man muss sie 100% fair Einkäufer sein, sondern jeder Einzelne, und wenn er nur einen kleinen Teil einkaufen kann. Und natürlich ist es richtig, wir müssen gucken an der Stelle, dass wir vor allem nicht bei den Produzenten sparen. Nicht, dass wir sagen, ihr müsst geringere Preise verlangen, aber dass wir größere Mengen importieren, dass wir vielleicht günstige Transportraten haben und so weiter, um eben die Preise niedrig zu halten.
Rückfrage an unsere Hörerin. Können Sie mit dieser Aussage was anfangen?
Ja, doch, das verstehe ich dann alles.
Gut. Herzlichen vielen Dank. Vielen Dank für den Anruf. Dankeschön. Ja, Sie engagieren sich. Also was mich auch noch interessiert, Sie haben ja zwei Tatortkommissare, mit denen Sie kooperieren. Das nennt sich dann Tatortstraßen der Welt. Das sind die Kölner Tatortkommissare Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt. Was machen die denn?
Ja, sie sind eigentlich zu dritt. Also der dritte ist kein Kommissar, das ist der Pathologe, der Joe Bausch.
Ah ja.
Ja, und die drei haben 1998 auf den Philippinen einen Tatort vor Ort gedreht, eine Tatortfolge. Das nannte sich Manila und die Geschichte basierte auf einer wahren Lebensgeschichte eines Mädchens, das bei Breda betreut worden ist, nach Deutschland gekommen ist, hier praktisch sexuell missbraucht worden ist. Und diese wahre Geschichte, also zu 95% wahr, ein Teil wurde natürlich ein bisschen wegen des Films umgebaut, wurde vor Ort gedreht, auch zusammen mit Pater Che Kallen, der das Drehteam betreut hatte an der Stelle. Und dann war es so, dass die Tatortkommissare gesagt haben, was können wir denn tun? Das ist ja schrecklich. Wir möchten was tun. Wir möchten die Situation der Straßenkinder auf den Philippinen zumindest im kleinen Teil verändern, das, was wir tun können. Und dann haben die diesen Verein gegründet. Und für uns war das natürlich spannend zu sagen, da gibt es welche, die stellen ihr Gesicht ins Publikum und sagen, ich möchte hier für Kinderrechte eintreten, ich möchte hier was verändern für die Situation, bei der Situation der Straßenkindern. Und auf der anderen Seite gibt es uns, die einen fairen Handel betreiben, und deswegen gab es da auch eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge ist spannend, weil wir teilweise schon gemeinsam aufgetreten sind. Wir waren unter anderem mal bei Frank Elstner, bei Menschen der Woche, wir waren bei Stand TV, wir waren aber auch bei der Telekom, als die fair gehandelte Mangoprodukte plötzlich in der Kantine hatten. Die haben ihr Prominenz gezeigt und haben gesagt, das können wir tun, wir stehen dazu. Und das ist für sie kein Lippenbekenntnis. Die sind eigentlich fast jedes Jahr auf den Philippinen und schauen vor Ort, was mit ihrem Geld passiert, was sie als Spendengelder akquirieren und dort einsetzen.
Also Tatort Straßen der Welt, eine Kombination aus eben dem Fernsehkrimi mit einer gewachsenen sozialen Arbeit, wo sich dann aber auch die Leute persönlich engagieren. Und das ist, denke ich, immer damit verbunden, dass sich Menschen persönlich engagieren und sich irgendwie auch ja reinhängen, ihren Urlaub da oder sowas reinsetzen. Von daher finde ich das eben ja schon ganz wichtig zu sehen, okay, was gibt es da für Möglichkeiten? Wenn Sie jetzt jemanden raten würden, jemand, der sagt, ach, ich kenne den fairen Handel eigentlich noch gar nicht. Ja, ich ein ganz normaler Konsument. Was wäre denn so ein guter Einstieg für ihn? Wie soll er sich denn mal mit dem fairen Handel vertraut machen?
Es gibt natürlich verschiedene Homepages. Also es gibt die Homepage von uns, die wird, glaube ich, am Schluss genannt. Es gibt die Homepage des Weltlerndachverbandes an der Stelle, wo man mehr über die Arbeit der Weltlern erfahren kann. Es gibt die Homepage von Fairtrade. Das ist auch eine Homepage, wo man einiges erfahren kann. Vom Forum Fair Handel, das ist das Netzwerk von uns, von der GEPA, von den kirchlichen Netzwerken und anderen, die quasi vor Ort aktiv sind hier in Deutschland und die sich vernetzen, um einfach gemeinsam aufzutreten und die Stärke zu zeigen. Also das heißt, mal online sich zu informieren. Das andere ist natürlich, gehen Sie mal in den Weltladen. Fragen Sie dort nach jemandem, der Ihnen mal erklären kann, welche Produkte woher kommen und wie der Weltladen arbeitet an der Stelle. Die Leute werden begeistert sein, einen neuen Kunden zu finden.
Und es gibt die Weltläden verteilt über ganz Deutschland, in Österreich, Schweiz?
Also in Deutschland gibt es fast 800. Manche sehr klein, andere größer. In Österreich sind es um die 90 und in der Schweiz sind auch so um die 80 an der Stelle. Ja.
Und Sie haben mir gerade noch einen kleinen Zettel zugeschoben. Sie würden noch gerne was sagen zu Ihrer Kooperation mit der Bruderhausdiakonie.
Also Sie haben ja vorhin das angesprochen und jetzt habe ich Werbung gemacht für viele Partner, in Anführungszeichen, die wirklich einen neuen Weg gehen. Und da ist es für uns ganz wichtig. Ich hatte vorhin gesagt, der faire Handel muss auch soziale Verantwortung in Deutschland übernehmen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir sagen, Sie haben vorhin darauf hingewiesen, auf diesen Mittelstandspreis für soziale Verantwortung. Dann haben wir eigentlich gewonnen, weil wir gezeigt haben, und da waren wir endlich mal frech genug, wirklich zu sagen, was machen wir seit vielen Jahren. Und wir haben seit 1996 eine Kooperation mit der Bruderhausdiakonie hier in Ravensburg. Und diese Kooperation geht so weit, dass wir eben 40 Personen täglich Arbeit verschaffen, die an der Stelle etikettieren, Tee abfüllen, Reis abfüllen, die konfektionieren, Geschenkpakete machen, also ganz viele arbeiten, die aber auch Praktika bei uns machen, Ausbildung. Also das heißt, für uns ist es ganz wichtig zu sagen, wir haben hier einen Partner vor Ort, wo wir sagen, der faire Handel ist mehr als nur Überseehandel, sondern wir wollen hier Personen fördern und hier geht es darum, diese Personen wieder zurück auf den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und eine zweite Kooperation ist eben hier auch in Ravensburg mit dem Berufsbildungswerk Adolf Eich, wo wir eben Schüler, die Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, wo wir die bei uns aufnehmen, in der Regel bei uns eine hochqualitative Fachlageristen oder andere Ausbildungen verschaffen. Und die meisten davon, fast alle davon, haben bisher einen Arbeitsplatz anschließend gefunden, weil wir sie gefördert haben, weil wir ihnen auch Zeit gegeben haben, aber weil wir auch was verlangt haben und an sie geglaubt haben.
Für alle das Beste, so heißt dieser Slogan, da steckt ein ganz schöner Anspruch dahinter. Und jetzt haben wir es ein bisschen gehört. Ich glaube, es ist ja für diese Stätten, wie Sie sagen, eine Diakonie oder ein Berufsfortbildungswerk wichtig, einen Partner zu haben, der wirklich im Handel da ist. Also das ist für die auch eine ganz wichtige Geschichte. Also haben wir da schon mal Leute. Wir haben vor Ort, haben Sie uns erzählt, Bauern, mit denen Sie arbeiten im Lebensmittelbereich hier in Deutschland, aber auch die Vernetzung insgesamt mit anderen Werthandelspartnern, aber auch dann wirklich die Kleinbauern in den einzelnen Ländern. Das ist so diese Kombination. Mal so rückgefragt, reich wird man davon aber nicht, oder?
Nein, also wenn ich meine Bankkarriere fortgesetzt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich woanders und würde hier keine Interviews geben.
Ja, aber das, denke ich, hat man eigentlich auch rausgespürt, das ist nicht das Ziel dieser Arbeit, eben, dass man da so das Optimale für sich rausholt, sondern wir spüren ein hohes Engagement, aber auch mit das durchdacht ist, es hat ein Konzept, es ist auch nicht von weit weltfremd, sondern es ist fundiert in der Gesellschaft, es hat einen Stand, es hat mit Finanzen zu tun, es funktioniert, das merke ich auch. Von daher, für alle das Beste, könnte schon funktionieren, oder Herr Heuer?
Ja, vor allem, wenn es sich lohnt, für so eine Sache sich einzusetzen. Und dann muss man eigentlich an der Stelle eben auch den vielen Leuten danken, den Produzenten, die hochwertige Ware anbieten und meinem Team, zum Beispiel jetzt hier in Ravensburg, die tolle Arbeit leistet. Und ich bin nur einer von 50 Personen hier in Ravensburg, also ein kleines Rädchen, sind viele andere daran beteiligt, aber auch die vielen Weltladnerinnen, die vielen, die sich im fairen Handel engagieren und natürlich auch die Konsumenten, die bewusst einkaufen. Und deswegen für alle das Beste. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, bekommt aber auch das Beste für sich.
Herr Heuer, vielen Dank für die Sendung.
Dankeschön.
Ich darf Sie, lieber, nur noch darauf hinweisen, dass diese Woche ja diese Fähre-Woche ist für den für etwa 2000, vielleicht sogar 3000 Aktionen, die noch zustande kommen. Und Sie können die Homepage der Fährenwoche oder auch die Adresse vom DWP, EG Handelsgenossenschaft, erfragen beim Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 110. Dort haben wir die Adresse für Sie hinterlegt. Ich wiederhole nochmal die Telefonnummer: 08328 921 110. Und wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, bitte 0049 vorwählen, 8328 921 110. Wir haben die Sendung mitgeschnitten und Sie können sich gerne eine CD bestellen, wenn Sie sagen, ach, das war mal sehr kompakt, einfach mal den fairen Handel intensiv in einer Stunde dargestellt. Und wenn Sie die für sich haben möchten oder an andere weitergeben möchten, können Sie sich gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst. Das ist folgende Telefonnummer: 08328 921 120. Mehr Informationen über diese Sendung können Sie natürlich auch im Internet erhalten unter www.horeb.org. Dort haben wir dann auch unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte. Die heutige Sendung für Sie in der, wir brauchen ein paar Stunden dafür, aber dann haben wir sie für Sie hinterlegt, können Sie auch da nochmal die Sendung nachhören und abrufen. Alles Serviceinformationen für Sie von uns, von Radio Horeb, und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung, die Sie uns geben, indem Sie uns zuhören, indem Sie mit uns an solchen Themen, auch mit dem heutigen Thema, denken. Wir sagen ja Lebenshilfe, und Lebenshilfe kann auch in ganz praktische Dinge gehen, eben bis in den Einkauf von Produkten. Und insofern bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie ein paar Anregungen mitgenommen haben, inwiefern es tatsächlich heute möglich sein kann, den Einkauf und Verkauf von Produkten so fair zu gestalten, damit für alle das Beste herausspringt. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.